Heute die Predigt gehen wir in der Apostelgeschichte weiter und ich habe sie überschrieben mit dem Titel Nachfolge im Geist oder geistliche Nachfolge. Wer meine Predigten jetzt auch schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass ich ganz gerne immer den Kontext mitbringe. Also sage, okay, was ist denn eigentlich vorher passiert, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, damit wir das einordnen können, was wir lesen, damit wir nicht Sachen aus dem Zusammenhang greifen und dann da aus Versehen irgendwas ganz anderes draus machen, als das, was da steht. Heute ist das ganz einfach, weil der Kontext heute in der Geschichte selbst dabei ist. Das heißt, die Vorgeschichte können wir uns sparen, die lesen wir gleich zusammen. Nichtsdestotrotz habe ich euch heute drei Punkte mitgebracht, drei sozusagen Zwischenüberschriften. Die erste ist Gottes Leitung, die zweite ist das geistliche Navi und die dritte ist die glaubende Nachfolge. Aber wir beginnen mit der Apostelgeschichte, und zwar Kapitel 11, Verse 1 bis 18. Es hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sprachen, du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und sah in Verzückung ein Gesicht. Ich sah ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel. Das kam bis zu mir. Als ich genau hineinschaute, sah ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, o nein, Herr, denn es ist nie etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Das geschah aber dreimal und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kam aber mit mir auch diese sechs Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er gesehen habe, einen Engel in seinem Hause stehen, der gesprochen habe, sende nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Gottes Leitung. Das ist genau das, was wir hier sehen, dass Petrus im Gebet ist, wie wir wissen, wie wir vorher gelesen haben, und plötzlich eine Vision sieht. Ja? Er sieht eine Vision von einem Tuch, was vom Himmel herabgelassen wird. Und darin eben unreine Tiere, Tiere, die er nicht essen darf, als Jude nicht essen darf. Und er folgt aber eben dieser Vision, diesem Gesicht, wie er sagt, was er sieht, und geht trotzdem zu diesem Hauptmann Cornelius, zu den Heiden, zu den Unbeschnittenen, und hat mit ihnen Gemeinschaft. Und als er wieder zurückkommt, da wird er darauf angesprochen, das ist das, was wir gerade gelesen haben. Er wird angesprochen von denen aus der Beschneidung, heißt es, das heißt, denen, die auch schon Christen geworden waren, den Juden, die jetzt Christen sind. Diese Unterscheidung gab es da noch nicht, weil zu diesem Zeitpunkt noch, beziehungsweise jetzt gerade nicht mehr, aber bis kurz davor waren alle Christen vorher Juden gewesen. Es gab noch gar keine Heidenchristen, wie sie später heißen. Ja? Hier haben wir also eine bahnbrechende Änderung, die hier geschieht. Und das wirft natürlich Fragen auf und berechtigte Fragen, die Männer, die Petrus ansprechen, die kommen nicht mit bösen Absichten. Die sind nicht irgendwie die Verblendeten, die Petrus jetzt belehren müsste. Sondern sie kommen mit sehr guten Absichten. Also sie kommen mit der Absicht, dass sie das, was geschehen ist, das, was Petrus tut, dass sie das messen wollen an dem, was in der Bibel steht. Und sie stellen darum Petrus zur Rede. Also sie haben Angst, dass er jetzt abgefallen ist vom Glauben und auf einmal sein eigenes Ding macht und nicht mehr das tut, was Gott wohlgefällig ist. Also hier, wie ganz oft, möchte ich darum ringen, dass wir Verständnis entwickeln für die Menschen, die in dieser Geschichte uns geschildert werden, dass sie nicht wie fehlgeleitete Wahnsinnige sind oder was auch immer, sondern dass sie einen sehr vernünftigen, sehr theologischen Einwand eigentlich bringen und sagen, sag mal, Petrus, das, was du hier tust, was du getan hast, ist das eigentlich, darf man das? Ist das eigentlich in Ordnung? Und Petrus antwortet so, dass er sagt, eigentlich nur die Geschichte wiederholt. Dass er eigentlich nur erzählt, was passiert ist. Also was ist eigentlich das Interessante an dieser Antwort? Was ist eigentlich unerwartet an dieser Antwort? Wenn ihr so lest, was ihm als Frage gestellt wird, es wird ihm die Frage gestellt, du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Das ist die Feststellung. Das ist das, was ihm jetzt vorgeworfen wird, dem Petrus. Wer kann mir sagen, was an seiner Antwort eigentlich komisch ist, wenn wir diese Frage voraussetzen? Das ist keine rhetorische Frage, ist ernst gemeint. Tatsächlich eine Frage an euch. Also die hier sind und nicht bei Zoom, die dürfen gerne sagen, was komisch ist. Ja, bitte? Ja, genau. Ja. Genau, richtig. Er argumentiert gar nicht. Wenn mir jemand so eine Frage stellen würde, wenn bei uns so eine Frage diskutiert werden würde, ja, dann würde es Leitungskreistreffen geben, BK 2020, da würde man diskutieren, Brainstorming, Mindmaps, da würde die Bibel aufgeschlagen werden, man würde Ewigkeiten suchen in all den Schriften, was spricht dafür und was spricht dagegen, dass man das darf. Aber Petrus tut gar nichts dergleichen. Er geht gar nicht auf das eigentlich ein, was sie gesagt haben. Er sagt nicht, warum ist es vielleicht doch in Ordnung, sondern er sagt nur, Gott hat mich gesandt, also bin ich gegangen. Er beruft sich hier rein auf Gottes Leitung und versucht gar nicht, eben das theologisch zu untermauern, was er getan hat. Er versucht gar nicht, das biblisch zu begründen, irgendwie festzumachen, auf das Fundament zu stellen, wie man so schön sagt. Er gehorchte ganz Gottes Leitung und lässt sich darauf ein. Und mir ist bewusst, dass das ein bisschen gefährliche Sache ist, sozusagen, weil jetzt natürlich man hingehen könnte und sagen könnte, jetzt mache ich halt alles, was mir passt. Freiheit, wo mich Gott hinschickt, das tue ich. Oder das ist tatsächlich das, was Petrus hier getan hat. Entgegen dem, was er eigentlich als bis dahin für wahr angenommen hat, als Gesetz, entgegen dem handelt er. Aber er hat natürlich hier auch eine sehr klare Vision vorher gehabt. Er hatte selber eine Vision mehrfach, die ihm das gezeigt hat. Der Heilige Geist hat zu ihm danach nochmal gesprochen, dass er mit den Männern gehen soll. Und der Hauptmann Cornelius selber hat einen Engel gesehen, der ihm das gesagt hat, dass er Petrus holen soll. Und dann fällt noch der Heilige Geist auf die Heiden. Also wir haben hier eine ganz klare Sendung an Petrus zu den Heiden. Und er folgt nicht nur einem Gefühl. Also auch wenn wir sozusagen sagen müssen, dass er sich hier nicht theologisch verteidigt, aber er hat trotzdem sehr schlagende Argumente für das, was er getan hat. Er hat ganz Gottes Leitung gefolgt. Und das ist etwas sehr Schönes, wenn Gott das so tut, wenn er uns so leitet. Wenn er uns so Dinge offenbart und zeigt, ohne dass wir das vielleicht theoretisch ergründen müssen selber, ohne dass wir das verstandesmäßig erkennen und erklären müssen. Es gab eine lange Zeit, da hatte ich mit Kirche nicht so viel am Hut, sagen wir es mal so. Und ich habe lange damit gerungen, was Glaube für mich eigentlich persönlich bedeutet. Ich bin zu der Zeit auch in keine Kirche gegangen und musste erst mal erklären, okay, was, was, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was bedeutet Gott für mich? Auch wenn ich Sachen erlebt hatte, warum ich wusste, es gibt einen Gott und er ist allmächtig. Aber trotzdem, was heißt das für mich? Was macht das mit meinem Leben eigentlich? Irgendwann, nach einigen Jahren, aber kam ich zu dem Entschluss, ja, diesem Gott, dem will ich folgen. Das ist wirklich das, was ich möchte. Das ist das, was ich möchte, dass es mein Leben tatsächlich bestimmt, weil ich das gesehen habe und geglaubt habe und auch mit meinem Herzen davon überzeugt bin. Blieb aber immer noch die Frage, gehe ich in eine Gemeinde und wenn ja, in welche? Und ich habe dann so lose mir einzelne Gemeinden damals angeguckt und versucht, ja, herauszufinden, wo finde ich die richtige, aber irgendwie in allen Gemeinden, in denen ich war, gab es irgendwie Probleme. Ja, da war immer, irgendwas hat mir immer nicht gepasst. Da war, weiß ich nicht, der Lobpreis zu lang oder der Lobpreis zu kurz oder die Predigt zu trocken oder die Predigt zu aufregend. Also es war immer irgendwas nicht, was nicht gestimmt hat. Ja, man findet in jeder Gemeinde was, was nicht passt. Und das ging ein paar Monate so und irgendwann kam unsere Cousine aus, also meine Cousine aus, lass mich überlegen, nicht Mongolei, aber so die Ecke aus, sehr weit weg, kam sie uns besuchen. Mit ihrem Mann. Mit dem habe ich dann so über Gott und die Welt geredet. Und da sind wir auch auf das Thema Gemeinde gekommen und ich habe ihm das so erzählt, ja, ich gucke mich um, ich denke schon, Gemeinde wär vielleicht nicht schlecht. Aber so richtig was gefunden habe ich noch nicht, was mir zusagt und wo ich das Gefühl habe, dass ich da was mitnehmen kann, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Und dann hat er mir auf Englisch und wörtlich, weiß ich es auch nicht mehr, aber sinngemäß zu mir gesagt, vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, was die Gemeinde dir geben kann, vielleicht geht es mehr darum, was du in die Gemeinde bringst. Und das war ein ganz einfacher Satz. Und er hat den auch nicht ausgeführt. Wir haben nicht drüber diskutiert. Aber in diesem Moment, dieser Satz, war ein bisschen wie ein Handschlag ins Gesicht, möchte ich sagen. Es war als hätte er direkt in mein Herz reingesprochen und als hätte Gott wirklich ein Wort direkt zu mir gesprochen. Ich wusste in diesem Moment, dass Gottes Reden zu mir ist. Und dass ich dieser Leitung, dass ich jetzt die Wahl habe, dass ich entweder das von mir abweise und sage, dass ich dem nicht folgen werde oder dass ich dem folge. Und dass die Frage nicht ist, kann er mir das begründen oder was finde ich in der Bibel dazu? Das war überhaupt kein Thema. In dem Moment wusste ich, wenn ich Gott gehorchen möchte, dann muss ich genau das tun. Dann gehe ich jetzt in eine Gemeinde, nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag habe ich es, glaube ich, gar nicht gemacht, war dann übernächsten oder so. Also bin ich in die Begegnungskirche gekommen. Aber ich wusste, die Zeit vom Suchen ist jetzt vorbei. Jetzt gehst du in die Gemeinde, die Gott dir vor die Füße legt. Und das war die Begegnungskirche. So bin ich damals hier angekommen. Also noch relativ frisch, irgendwie lange keine Kirche besucht. Und hier habe ich natürlich auch alle Probleme gefunden, die ich in anderen Gemeinden auch gefunden habe. Aber ich wusste, darum geht es gar nicht. Weil Gott mir das so klar gezeigt hat. Und das ist diese geistliche Leitung, die ich mir für uns wünsche. Dieses geistliche Navi, Punkt 2. Wir sehen, dass Gott hier nicht durch das Gesetz Petrus geleitet hat, sondern durch seinen Geist. Und ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, was wir viel mehr erleben sollten tatsächlich. Dass wir dieses geistliche Navi eigentlich brauchen. Ja, dass wir erkennen müssen, was ist Gottes Wille eigentlich für uns, ohne dass es dafür theologische Diskussionen braucht, ohne dass wir, nichts gegen theologische Diskussionen, das sind sehr wichtig und sehr, sehr nötig auch, dass man Dinge festlegt. Aber wenn es darum geht, ganz konkret, was ist für mich jetzt der nächste Schritt in meinem Leben, dann ist es manchmal nicht so einfach, das aus der Bibel rauszulesen, weil es manchmal keine klare Antwort darauf gibt. Zum Beispiel, in welche Gemeinde gehe ich? Natürlich muss ich dann gucken, dass ich nicht gerade in eine Gemeinde gehe, die unbiblisch ist und die Irrlehren lehrt oder keine Ahnung oder die kleine Kinder opfert oder so. Ja, das ist selbstverständlich. Also einen gewissen Rahmen gibt es natürlich. Aber trotzdem ist ja dann die Frage, was ist denn konkret jetzt der nächste Schritt? Wir lesen in der Bibel in Johannes 4, dass Gott ein geistliches Wesen ist. Das heißt, Gott ist Geist. Und wir müssen uns genau auf dieses Geistliche auch einlassen. Wir können nicht versuchen, Gott irgendwie in unseren Kopf reinzuzwängen und ihn allein verstandesgemäß zu begreifen. Ja, dafür ist Gott zu groß. Und dafür ist er auch nicht Welt genug. Gott ist nicht Teil der Schöpfung, er ist der, der die Schöpfung gemacht hat. Aber wenn wir Gott nicht so einfach fassen können, dann glaube ich, dann können wir auch seine Weisung für uns auch nicht so einfach fassen. Die ist nicht immer so einfach zu verstehen. Es gibt ein sehr schönes Lied und ich freue mich, dass bald wieder die Zeit ist, wo wir dieses Lied singen können, weil es leider ein Schattendasein fristet als Weihnachtslied. Ich stehe an deiner Krippe hier. Das ist ein Lied, was ich sehr vom Text besonders sehr genieße. Und da gibt es genauso eine Zeile, da heißt es: O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ja, Gott ist zu groß und wir haben das Bedürfnis, ihn zu fassen, wir haben das Bedürfnis, ihn zu verstehen. Und das ist wichtig und gut. Aber es ist nicht allein das, wie wir ihn erfahren können. Und so alleine kommen wir auch nicht weit, ihn zu verstehen. Und seine Wege für uns auch zu verstehen, ist etwas, was im Geist geboren und im Geist wachsen muss. Paulus schreibt das in Römer 12 so: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Er sagt uns, es ist nicht mehr wie im alten Bund, wo Tiere geopfert werden, sondern jetzt sind wir das Opfer. Wir sollen unser Leben opfern. Ja, wir sind die, die wirklich eine Erneuerung erfahren sollen, dadurch, dass wir den alten Menschen sterben lassen, dass wir das nicht alle Vernunft aufgeben, das meine ich nicht, aber dass wir uns einlassen auf das Geistliche, auf das, was Gott für uns bereithält. Auf die Dinge, die nicht allein von dieser Welt sind. Also auf diese geistliche Leitung einlassen. Und die ist nicht immer so deutlich, wie ich das damals zum Beispiel hatte. Ich könnte euch genauso gut auch von Geschichten erzählen, wo es nur so ein ganz leises, wie ein Flüstern war, nur eine leise Ahnung, okay, irgendwas möchte Gott anders tun, irgendwas möchte Gott gerade. Und auch auf diese Sachen muss man sich aber auch einlassen, bereit sein, da dem nachzufühlen und dem nachzugehen. Wir können Gott nicht allein durch unseren Verstand begreifen. Der dritte Punkt, die glaubende Nachfolge. Es ist leicht, bei solchen Themen dann stehen zu bleiben und zu sagen, ja gut, jetzt haben wir ein Problem erkannt, ja, wir sind nicht genug geistlich, wir folgen nicht genug Gottes Leitung und wir nehmen die auch nicht genug wahr. Und das ist gut, das zu erkennen. Das ist mal der erste Schritt, dass wir erkennen, da gibt es ein Problem, da gibt es einen Knackpunkt, etwas, was wir noch anders machen können und was Gott auch möchte, dass wir es anders tun. Aber wir müssen uns andererseits auch angewöhnen, da nicht stehen zu bleiben. Und das ist auch ein bisschen Teil unserer Kultur, dass wir eine Meckerkultur haben. Ja, besonders in Berlin ist es einfach, da beschwert man sich. Ja, das gehört zum guten Ton. Wenn du zum Meeting kommst mit Kollegen, dann beschwerst du dich über irgendwas. Du beschwerst dich über das Wetter gerne oder über die Politik. Die gibt auch meistens was her. Über Corona kann man sich gerade sehr gut beschweren. Über die Maske, die man tragen muss und so weiter. Das ist ein Teil unserer Kultur des guten Umgangs. Aber wenn es darum geht, hier Gott näher zu kommen, dann ist es ja nicht, dann können wir da nicht stehen bleiben. Weil einfach nur zu sagen, ja, das ist ein Problem und wir brauchen davon mehr und wir haben zu wenig vom Geist und wir haben zu wenig Geistliches und zu wenig spirituelle Erfahrung und wir nehmen Gottes Leitung nicht wahr. Ich habe so wie ich es beobachte, ist es für mich eigentlich eine nicht so sehr nur eine Meckerkultur, sondern auch eine Unglaubenskultur. Wir bleiben bei dem Meckern stehen und wir gehen nicht einen Schritt weiter, aber wir nicht glauben, dass Gott es wirklich tun würde. Wir glauben nicht wirklich, dass Gott das mit uns machen möchte. Wir glauben nicht wirklich, dass er uns führen möchte und dass er das so tun möchte. Wir bejahen zwar, was wir in der Bibel lesen, und wir sagen zwar, dass wir das glauben. Wir sagen, wenn ich rumgehen würde und fragen würde, würden die meisten sagen, dass sie an das glauben, was in der Bibel steht. Aber es ist noch nicht in unser Herz durchgedrungen, was das bedeuten müsste. Wenn ich zum Beispiel Joel 3 nehme und nach dieser Zeit will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Oder Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Oder Lukas 18, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und wenn wir das wirklich glauben, was die Bibel so sagt, wenn wir das wirklich für wahr halten und annehmen, dann müssten wir doch viel mehr eigentlich auf den Knien sein und Gott bitten, dass er uns das gibt. Wenn wir lesen, dass er denen gibt, die ihn bitten, und dass er den Geist ausgießen möchte über allem Fleisch, also uns eingeschlossen, und dass er damit nicht lange warten wird, wenn wir nur zu ihm rufen, dann muss es uns doch viel mehr ein Bedürfnis werden, das auch zu tun. Also nicht stehen zu bleiben bei dem Erkennen des Problems, sondern uns vielmehr zu Gott hinzuwenden und zu sagen, Gott, du bist die Lösung unseres Problems. Du bist die Lösung aller Probleme, aber besonders auch dieses Problems. Näher du dich uns. Wir möchten uns dir nähern und dass du dich uns näherst, dass du deinen Geist ausgießt und wir in deiner Leitung leben, dass wir diese geistlichen Fühler entwickeln, die wir brauchen. Und dann eben in dieser glaubenden Nachfolge leben, wo wir sagen, wir wollen den Himmelsthron bestürmen, dass Gott uns Gutes geben wird. Und das tut er nicht, es tut er nicht wegen uns, nicht weil wir treu sind oder weil wir einen starken Glauben haben. Sondern wenn er es tut, dann weil er treu ist. Und weil der stark ist, an dem wir glauben. Es kommt nicht auf die Kraft unseres Glaubens an, sondern auf die Kraft von dem, an dem wir glauben. Er ist der treu ist. Er ist der stark ist. Und darauf dürfen wir vertrauen. Ich habe Silke gebeten, zum Abschluss noch ein Lied uns zu spielen. Und ich möchte, dass wir jeder für sich uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Über diese drei Punkte. Erfahre ich Gottes Leitung da, wo ich sie brauche? Erfahre ich das? Habe ich das in meinem Leben? Habe ich diese geistlichen Fühler, dass ich wahrnehme, was er eigentlich von mir möchte? Und bin ich in dieser glaubenden Nachfolge, wo ich sage, ja Gott, was du sagst, das halte ich für wahr. Und ich möchte mich daran festklammern an deine Verheißungen, weil du hältst, was du versprichst. Amen.